Ankunft in Dessau. Stockfinstere Nacht. Auf dem Boden neben der Mülltonne sitzt eine Gruppe Jugendlicher. Die meisten tragen schwarzes Leder. Die Gesichter sind gepierst, die Köpfe kahl oder bunt gefärbt, die Stiefel schwer. Bier- und Schnapsflaschen garnieren das Gesamtbild. Sie sind laut. Der Mensch hat sich die Welt untertan gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ein eingemummter Inder eilt vorbei. Versteckt ist sein goldglänzendes Gesicht unter der mächtigen Kapuze eines alten, weiten Sweatshirts. Ach ja, Dessau. Berühmt für seine Übergriffe. Na denn, mit meinem neuen Image hätte ich zumindest hier nichts zu befürchten. Auf dem Bahnhofsvorplatz wieder eine Glatzengruppe. Verlorene. Sie sind stark angetrunken, lümmeln auf den Stufen herum und erzählen sich lauthals schweinische Witze. Es lässt sich nicht vermeiden, dass ich beim Vorübereilen einige Brocken auffangen muss. Widerlich zum Kotzen. Es würgt mich. Schnell weg hier. Ob jene, die Deutschland gerade 750.000 Krippen verordnen, dieses Elend hier kennen? Der Taxifahrer verlädt meinen Koffer. Er ist jung und schüttelt den Kopf, als ich ihm mein Hotel nenne. Da drüben, zeigt er mir mit dem Finger nach vorne, noch 150 Meter links um die Ecke, sind sie schon da. Ich zögere, würde viel lieber fahren. Doch leuchtet mir die Banalität des Unterfangens ein. Also wieder raus, ich tippele zu Fuß über das Kopfsteinpflaster in die Dunkelheit. Der Koffer holpert hinterdrein. Die Glatzen gröhlen immer noch. Verlorene, ungeliebte, hoffnungslose. Endlich bin ich im Hotelzimmer. Ruhe, kurze Erholung von dem Vorgeschmack einer Hetzjagd, die noch in dieser Nacht ihren sichtbaren Anfang nimmt und sich ausweiten wird zu einer landesweiten, viele Monate dauernden Verfolgungskampagne. Einige Henkersstunden, bevor die Angeklagte gerichtet wird, ohne eine Chance. Das Gefühl ist nicht zu beschreiben. Für mich beginnt hier gerade der gesellschaftliche Zusammenbruch. Ich kenne zum Glück nur wenige, die solche Situationen nicht ausgehalten haben und sich vorher freiwillig aus dem Leben verabschiedeten. Besonders viel Verständnis konnte ich nie für sie hegen, denn der Mensch muss durchhalten, egal welche Prüfung ihm auferlegt wird. Zum ersten Mal ahne ich, wie es sich wirklich anfühlt. Ich rufe die Organisatorin an, für die ich morgen im Anhaltischen Theater stehen und eine Veranstaltung zum Thema Brustkrebs moderieren werde, berichte ihr über das bevorstehende Unheil, bereite sie auf den Zeitungsartikel vor, von dem ich jetzt schon weiß, wie er ausfallen wird. Nein, es wird nicht darin stehen, dass ich missverstanden wurde, dass mir Falsches untergeschoben wurde, sondern ich werde ein weiteres Mal vorsätzlich fehlinterpretiert werden. Ich erläutere inzwischen schon müde, dass ich die Dinge, die dort beschrieben sein werden, niemals gesagt habe. Und ich schlage ihr vor, zu Beginn der Veranstaltung in 2, 3 Sätzen dazu Stellung zu nehmen, um mich anschließend dann ausschließlich auf den Inhalt der Diskussionsrunde konzentrieren zu können. Es ist in Ordnung für sie. Wir arbeiten seit einigen Jahren zusammen. In verschiedenen Städten Deutschlands diskutierten wir bereits mit Ärzten, Experten und betroffenen, erkrankten Frauen über die Ursachen und die Behandlung von Brustkrebs. Die Neuerkrankungen explodieren. Als ich mit dieser Arbeit begann, waren es etwa 50.000 pro Jahr. Jetzt sind wir bei knapp 70.000. Mammakarzinom. Eine furchtbare Seuche. Bezeichnend für eine Gesellschaft, in der die Mama zum unerwünschten Krebsgeschwür geworden ist. Ich strecke mich auf dem breiten Hotelbett aus. Es tut für einen Moment gut. Kein Lärm dringt durch die geschlossenen Fenster. Der Raum ist groß, doch gemütlich eingerichtet. Helle Pastellfarben streicheln die wunde Seele. Üblicherweise bin ich froh, wenn ich auf Reisen einmal völlig alleine bin, wenn ich abschalten oder lesen kann. Doch jetzt nicht. Die Ruhe erdrückt mich plötzlich. Ich greife zum Handy und wähle die Nummer eines Professors in Süddeutschland, den ich wenige Wochen zuvor für ein paar Tage besucht habe, weil ich über seine Arbeit einen Bericht schreiben möchte. Er kennt das Spiel genau, in das ich geraten bin. Hatte er doch durch seine außergewöhnlichen, jahrzehntelangen Forschungen vielen Schulmedizinern die rote Karte gezeigt, weil er die Ursachen jeglicher Krankheiten in der Seele des Menschen suchte und dort vor allem auch fand. Seither bekämpfen und verleumden sie ihn. In der rationalen Verstandeswelt kriegt er kein Bein mehr auf die Erde. Es ist eindrucksvoll, wie er den Zusammenhang herstellt zwischen einer unerfüllten, lieblosen Kindheit und späteren Problemen bis hin zu Depressionen, Kriminalität oder politisch radikalen Einstellungen. Er ist eigentlich ein Genie, was ihm einige amerikanische und israelische Koryphäen schriftlich gaben. Doch Geistesgrößen dieser Qualität haben hier nichts verloren. Er ist anders als die Masse, eher ein Ausgestoßener. Ich respektiere diesen wunderbaren Querkopf sehr und zitiere seine ungewöhnlichen Forschungsergebnisse oft in meinen Vorträgen. Nun berichte ich ihm am Telefon von Bevorstehendem. Er hört geduldig zu, dann lacht er. Es sei zu erwarten gewesen, dass die stalinistischen Lesbokratinnen, wie er sagt, mich eines Tages meucheln würden. Er erläutert mir die Ursachen. Kinder, die die Liebe ihrer Mutter niemals erfahren durften, die vor allem jedoch jeglicher Hoffnung beraubt würden, diese je noch erhalten zu können, gäben das innere Sinnbild der Mutter und die Sehnsucht nach ihr ein für allemal auf. Liebe, die sie nie erhielten, dürften fortan dementsprechend auch andere Menschen nicht erhalten. Der Mutterbegriff wird vielmehr abgeschafft, ein anderes, dafür radikales Weltbild entwickelt, um den inneren Schmerz abzutöten. Das sei eine der wichtigsten Grundlagen von Feminismus und Gender Mainstreaming. Pure Hoffnungslosigkeit also. Warum aber kämpfen Sie gegen mich mit diesen harten Bandagen? Wieder lacht er. Schauen Sie sich an, Sie blondes Muttertier. Sie stellen nicht nur inhaltlich die Mutter dar, sondern auch äußerlich. Dabei reißen Sie die alten Wunden derjenigen auf, die schon früh gelitten haben unter der mütterlichen Botschaft: Ich liebe dich nicht. Vielleicht hat er recht. Da scheint eine Menge zusammenzukommen. Das Gespräch mit ihm hat mich ein wenig getröstet, weil er mir einiges erklären konnte und mir Mut machte. Sie schaffen das schon. Ich schlafe schlecht, schrecke mehrmals hoch, sehe im Halbschlaf die Druckmaschinen der BAMS, auf der Titelseite mein Gesicht, daneben Hitlers Konterfei. Es sind hellseherische Bilder, denn genau so wird es kommen. Schweißgebadet stehe ich in der Nacht auf, trinke Wasser, liege wieder, wälze mich hin und her. Es braut sich etwas zusammen, mein Leben nimmt eine Wende, eine dramatische Wende. Mein Schicksal scheint besiegelt. Die schöne blonde Tagesschaufrau, vom Erfolg verwöhnt, die schlagfertige Talkshow-Moderatorin, die erfolgreiche Buchautorin. Sie hassen mich für den Erfolg. Sie neiden alles, sehen mich nur von außen, betrachten mich als Gefahr und sehen dabei nicht, wer ich wirklich bin. Eine Suchende, manchmal Verzweifelte. Eine, die sich nicht zufrieden geben will mit Lauheiten und zerstörerischen Lebensformen. Eine, die vor allem den Kindern gerechte Startchancen ermöglichen möchte. Wie werde ich morgen früh ins Theater kommen? Wie werde ich den Menschen auf der Veranstaltung gegenübertreten? Wie vielen Leuten werde ich begegnen, die die Zeitung schon gelesen haben? Einige werden schon erfahren haben, wie man mich künftig zu betrachten hat. Darf eine wie ich überhaupt noch auf eine öffentliche Bühne?